Die Predigt steht unter dem Thema Leben im Einklang mit Gottes Herz. Das Schöne ist, dass Gott einen Plan hat für diese Welt, dass er eine Mission hat, aber dass Gott diese Mission nicht selber durchführt, sondern dass er uns dafür gebraucht, dass er uns einsetzt dafür. Wir dürfen Gottes Mitarbeiter sein, wir können anderen Leuten erzählen, was Jesus in uns getan hat. Wir können erzählen, wie der Heilige Geist unser Leben verändert. Wir dürfen Werke der Barmherzigkeit tun, so wie wir es auch in diesem Bericht aus Ostasien gehört haben, damit die Welt geheilt wird. Und es ist toll, wenn man so mit Jesus unterwegs sein kann, und da hat man manchmal gute Zeiten, aber es gibt auch manchmal Zeiten, da fällt es einem entweder schwer oder man entfernt sich innerlich von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht. Ich sehe bei mir da immer ein Auf und Ab. Es gibt Zeiten, die sind einfach toll, da bin ich nah bei Gott. Und da gibt es wieder Zeiten, da ist mir eigentlich alles egal und ich mache meinen Dienst in der Gemeinde und meinen Dienst bei OMF nur, weil ich es tun muss, aber nicht aus einer Überzeugung. Und ich glaube, das ist auch normal, dass man einfach mal so drauf ist und mal so drauf ist, aber der Wunsch Gottes ist eigentlich, dass wir ihm nicht mit kaltem Herzen dienen, nicht nur aus Pflichtbewusstsein, sondern aus einer Überzeugung, aus einer tiefen Liebe zu ihm. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen euer Herz zu prüfen und zu schauen, ob euer Herz immer noch im Einklang schlägt mit Gottes Herz. Und wir tun das an einem schlechten Beispiel, nämlich am Beispiel vom Propheten Jona, der im Prinzip so alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Und trotzdem kann man eine ganze Menge positive Dinge rausziehen aus seinem Leben. Irmtraut hat in der Begrüßung gesagt, dass wir ja alle diese Geschichte kennen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir alle diese Geschichte kennen oder ob wir noch alle wissen, was in dieser Geschichte vorkommt. Deswegen eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung vom Buch Jona. Jona ist ein Prophet, der einen Auftrag bekommt von Gott. Er soll nach Ninive gehen und das Gericht Gottes predigen. Er möchte das aber nicht tun, läuft weg von Gott, macht sich auf ein Schiff und von dort auf die Flucht vor Gott. Und Gott schickt einen Sturm, um Jona aufzuhalten. Und der Sturm ist so schlimm, dass die Seeleute herausfinden wollen, wer ist denn schuld an diesem Unglück, das uns hier trifft, mitten auf hoher See. Sie werfen das Los fällt auf Jona. Jona sagt, ja, ja, es ist wirklich so, ich bin der Schuldige und die einzige Chance, die ihr habt, hier lebend rauszukommen, ist, indem ihr mich ins Wasser werft. Die Seeleute tun das sehr widerwillig, sie werfen ihn ins Wasser. Gott schickt aber wiederum einen Fisch, dieser Fisch schluckt Jona, führt ihn zurück an den Ausgangspunkt, speit ihn dort an Land, und Jona macht sich auf den Weg, geht nach Ninive, richtet seine Botschaft aus. Die Menschen von Ninive kehren um, und Jona stinksauer, weil er das überhaupt nicht will, dass Gott diese Stadt nicht mit Feuer und Schwefel zerstört. Das wäre seine große Hoffnung gewesen. Das ist das Buch Jona im Überblick, 4 Kapitel. Aber wir gehen ganz langsam vor und ich picke einige wenige Sachen raus. Der erste Punkt ist, dass Glaube an Gott kein Selbstläufer ist. Jona, wer ist Jona? Jona wird uns vorgestellt im Buch Jona als Sohn Amittais. Er stammt aus einem kleinen Ort in Galiläa im Norden Israels, auf halbem Weg zwischen dem See Genezareth und dem Berg Karmel. 5 Kilometer vom Heimatort Jonas entfernt liegt das Dorf Nazareth. Das wird einigen was sagen. Nazareth, da hat ja Jesus gewohnt. Also die Herkunft Jonas und der Wohnort oder der Lebensort Jesu lagen geografisch nicht weit auseinander, aber natürlich zeitlich sehr weit auseinander. Jona ist Prophet von Beruf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch überlegt, wie wird man denn Prophet? Ich hatte immer so dieses Bild, Prophet wird man, indem man irgendwo unterwegs ist oder irgendwo sitzt und plötzlich kommt der Heilige Geist mit Macht über einen, man gerät in Verzückung, man erfährt eine Botschaft von Gott und muss die dann weitergeben. Und wenn das geschehen ist, dann ist man ein Prophet geworden. Wenn wir in die Bibel gucken, ins Alte Testament, dann lesen wir aber, dass es Prophetenschulen gab. Prophetenschulen. Das heißt, man konnte also den Beruf des Propheten erlernen. Und das finde ich total interessant. Man studierte also praktisch die Schriften des Alten Testamentes, die es bislang gab, und man übte sich darin, Botschaften von Gott zu empfangen. Und das ging Hand in Hand. Auf der einen Seite das Lesen und Aufnehmen und Studieren und Deuten, auf der anderen Seite sich öffnen und bereit sein dafür, dass Gott zu einem reden kann. Das war die Ausbildung eines Propheten. Und ich denke, das ist ja auch was wir heute noch brauchen. Wir brauchen beides. Wir müssen das Wort Gottes lesen und wir müssen auf der anderen Seite auch offen sein, was er uns sagen möchte dazu. Propheten im Alten Testament, da lesen wir viel davon. Es gibt aber auch Prophetie im Neuen Testament. Und das wisst ihr vielleicht aus den Briefen von Paulus. Zum Beispiel habe ich euch rausgesucht den 1. Korinther 14. 1. Korinther 12 geht es um die verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes. Und zu diesen Gaben gehört auch die Gabe der Prophetie. Dann kommt 1. Korinther 13. Da geht es dem Paulus nochmal um die Liebe. Also sagt, ey, Gaben sind gut, aber Gaben ohne Liebe sind schlecht. Das heißt, Gaben plus Liebe, das ist das Ideale. Und im Punkt 14 geht er dann unter anderem nochmal auf die Gabe der prophetischen Rede ein. Weil die gab es damals in den christlichen Gemeinden. Und ich habe den Eindruck, es wäre auch gut für uns, darüber nachzudenken, wie die Gabe der prophetischen Rede in unserer Gemeinde zum Zug kommen könnte. Ich fasse das ganz kurz zusammen, was Paulus da sagt. Zum einen sagt er in diesem Kapitel, dass Gläubige sich besonders nach der Gabe der prophetischen Rede ausstrecken sollen. Das heißt, auch bei Geistesgaben ist es nicht so, dass sie einfach über uns kommen. Klar, manche Gaben sind uns gegeben, aber man kann sich auch bewusst nach Gaben ausstrecken, die man nicht hat, aber die man gerne hätte, weil man den Eindruck hat, dass dadurch die Gemeinde oder der eigene Dienst bereichert würde. Das heißt, wenn ihr Gaben bekommen habt von Gott, geistliche Gaben, ist es gut, die zu nutzen, aber ist es auch kein Fehler, zu Gott zu sagen, hier, ich hätte aber gerne noch diese Gabe oder jene Gabe, die darf man auch erbitten von Gott und es kann gut sein, dass sie euch dann gegeben wird. Auf jeden Fall sagt Paulus von dieser Gabe der prophetischen Rede bewusst, dass wir als Gläubige nach dieser Gabe streben sollen. Und streben ist eigentlich mehr als nur bitten, sondern es ist wirklich intensiv danach beten. Und Paulus sagt dann eben, diese Gabe ist wichtig, um Menschen aufzubauen, Menschen zu ermutigen und Trost zu spenden. Und das ist ja was Gutes, das brauchen wir alle. Wir brauchen alle Menschen, die uns aufbauen, die uns ermutigen, die uns trösten. Und auch als Gemeinde brauchen wir Menschen, die da ganz besonders ausgerüstet sind dafür. Dann sagt Paulus, die prophetische Rede soll dann auch im Gottesdienst ihren Platz finden. Und zwar soll es ein geordneter Platz sein. Das heißt, es kann nicht sein, dass irgendjemand dann da sitzt und plötzlich bekommt er irgendeine Offenbarung von Gott und dann stürmt er nach vorne, unterbricht meine Predigt oder so. Das kann es auch nicht sein. Aber es soll ein Platz sein, wo Menschen, die den Eindruck haben, dass sie was von Gott empfangen haben, dass sie weitergeben sollen, dass das dann auch vorkommen kann im Gottesdienst. Und das wäre ja schön. Das geht über das Zeugnisgeben hinaus, das wir ja manchmal haben in unserer Gemeinde, wo wir von dem erzählen, wie wir Gott erlebt haben, wo wir ja was Besonderes einfach erfahren haben mit Gott. Das geht eigentlich dahin, dass wir Dinge weitergeben, wo wir den Eindruck haben, da ist was, was Gott uns als Gemeinde wichtig machen möchte. Das kann Lob oder Tadel sein, das kann ein neuer Weg sein, das kann was weiß ich was sein, aber das sollte oder könnte wirklich seinen Platz haben hier, und zwar für die ganze Gemeinde, nicht nur für den Ältestenrat oder den Mitarbeiterrat oder für die Mitglieder, sondern für alle, die im Gottesdienst sind. Aber dann sagt Paulus, diese prophetische Rede, die dann kommt im Gottesdienst, die muss auch geprüft werden. Und das finde ich interessant, denn wie will man denn was prüfen, was offensichtlich von Gott einer Person direkt zugetragen wurde. Das ist ja überheblich, dann übe ich ja eigentlich Kritik an Gott. Trotzdem sagt Paulus, wenn solche Botschaften kommen, dann sollt ihr als Gemeinde die prüfen. Und wie prüft man eine prophetische Botschaft? Man prüft sie am Wort Gottes. Und dann sind wir wieder bei Jona. Wie wird man Prophet? Man lernt die Schriften, man studiert die Schriften und man öffnet sich gleichzeitig für Gott, um Botschaften zu empfangen. Das ist im Alten und Neuen Testament ungefähr so ähnlich. Und das finde ich spannend, auch für uns zu überlegen, wie sowas aussehen könnte. Und vielleicht gibt es ja auch jemand unter uns, der eine prophetische Begabung hat, wie auch immer er die nennt. Das ist ja nicht unbedingt das Vokabular, mit dem wir in Krishona-Kreisen ständig unterwegs sind. Aber wenn jemand den Eindruck hat, dass Gott ihm immer wieder Dinge zeigt, auch für unsere Gemeinde, dann wäre es wirklich auch in der Zeit, diese Gabe zu leben, das nicht nur für sich zu behalten, aus Rücksichtnahme oder aus Scheu, wie andere das auffassen, sondern da müssten wir miteinander einen Weg finden, wie das dann auch in der Gemeinde seinen Platz finden kann. Aber wir gehen jetzt zurück zu Jona. Jona war also ein ausgebildeter Prophet, er kannte die Schriften, er hatte auch Erfolg gehabt im Dienst. Wir lesen im 1. Könige davon, dass er schon mal eine Botschaft Gottes bekommen hatte, die er weitergegeben hatte, und das traf dann genauso ein, wie er es gesagt hatte. Und deswegen merken wir, dass Jona kein unbekannter Prophet war, auch kein kleiner Prophet, sondern ein berühmter Mann im Volk Israel. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Gott jetzt nochmal zu ihm kommt und mir einen neuen Auftrag gibt. Aber dieses Buch Jona geht wirklich komisch los. Es heißt nämlich hier, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jona machte sich auf, das ist gut, doch er wollte nach Tarschisch fliehen. Und das ist wiederum schlecht, weit weg vom Herrn. Ja, wie geht das denn? Ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist. Ich weiß natürlich von vielen von euch, dass ihr schon lange Christ seid. Ich weiß, dass viele von euch viel bewegen in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus. Wir sind eine aktive Gemeinde. Und trotzdem gilt es auch für uns. Glaube ist kein Selbstläufer, und dass ich Gott in der Vergangenheit gedient habe und dass er mich in der Vergangenheit gebraucht hat, das bedeutet nicht, dass ich mich auch in der Gegenwart und in der Zukunft gebrauchen lasse von ihm. Das müssen wir jeden Tag neu entscheiden. Und deswegen finde ich den Vers aus Sprüche 4, Vers 23 so wichtig. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wir sind aufgerufen, gerade auch an diesem Beispiel von diesem bekannten Jona, diesen erfolgreichen Diener Gottes, auf unsere Beziehung zu Gott zu achten, auf unsere Liebe zu Gott zu achten und auf unseren Gehorsam ihm gegenüber. Lasst uns nicht jemand sein, der Aufträge von Gott erhält und sie dann nicht ausführt, sondern im Gegenteil vielleicht sogar noch wegrennt vor Gott. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Flucht vor Gott. Ist ein Abstieg. Wie geht's denn weiter mit Jona? Macht sich also auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung. Er soll nach Osten, aber er reist nach Westen. Und dieser Weg von ihm, diese Flucht vor Gott, ist in diesem Bibeltext wunderbar als ein Abstieg beschrieben. Ihr müsst dieses Buch mal lesen und mal drauf achten, wie das formuliert ist. Das heißt, er geht zuerst hinab nach Jaffo. Und nachdem er sein Fahrgeld bezahlt hat, dann steigt er in dem Schiff in den untersten Raum hinab. Und als einzigster Mann der ganzen Besatzung kann er sogar schlafen. Sogar als der Sturm tobt, der die gestandenen Seeleute in Angst und Schrecken versetzt, was macht der Jona? Er pennt. Er liegt unten und schläft. Und nachdem er dann eben aus seinem aus seiner Kajüte rausgezerrt wurde und nachdem dann feststeht, dass er eigentlich der Grund ist für diesen Sturm, dann lässt er sich ins Meer werfen und dann kommt dieser Fisch, dieses komische Rettungsboot und sammelt ihn auf. Und jetzt geht's mit diesem Schiff, mit diesem Fisch auf den Grund des Meeres, also weiter hinab. Und sinnbildlich lesen wir in diesem Buch, es geht für ihn sogar in die Tiefe der Unterwelt. Ich finde es immer wieder spannend, wie diese Texte in der Bibel so viele Dinge zusammenbringen, wie diese Texte gesponnen sind, wie Sprache und Struktur und Inhalt und Botschaft komponiert sind. Und das kann man bei diesem Jona wunderbar sehen, was da einfach auf der zweiten und dritten und vierten Sprachebene noch zu finden ist. Aber ich finde das treffend und es ist wirklich so, dass ja der Weg weg von Gott einem Abstieg gleichen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne es bei mir so. Dann ist der Abstieg nicht unbedingt irgendwas, was man äußerlich sieht, das sind dann keine Gehaltseinbußen, das ist auch nicht eine Krankheit, mit der Gott mich schlägt, aber das ist oft eine innere Unruhe oder ist es eine Unzufriedenheit oder ist es eine innere Zerrissenheit, die mich packt. Weil dieser Zusammenhang, ich laufe weg von Gott und es geht mir schlecht, das wird ja schon im Alten Testament eigentlich aufgehoben. Im Gegenteil, es kann manchmal so sein, dass Menschen, die erfolgreich von Gott wegrennen und ihr eigenes Ding machen, dass es ihnen besser geht als Menschen, die eng mit Gott zusammenleben. Da gibt's ganz spannende Psalmen, wo wirklich auch geklagt wird, wo jemand sagt, hier, ich mühe mich so, ich lebe in so einer engen Beziehung mit dir, Gott. Und dann sehe ich die Leute, die tun einfach, was sie wollen. Du bist ihnen so egal und es geht ihnen so viel besser. Sie kennen keine Qualen, sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Das kann doch gar nicht sein. Also dieser äußere Zusammenhang, ich laufe weg von Gott und plötzlich werde ich mit Eiter und Beulen geschlagen, den kann man so nicht herstellen. Und trotzdem, glaube ich, merken viele Leute, die wissen, wie es ist, in einer Beziehung zu Gott zu leben, was sich innerlich verändert, wenn man seine eigenen Wege geht. Jona flieht vor Gott. Es ist ein riesiger Abstieg. Und jetzt verbringt er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches. Und er hat dort viel Zeit, über seine Beziehung zu Gott nachzudenken. Und es ist eine gute Zeit für ihn, tatsächlich ist es eine gute Zeit, denn das Ergebnis seines Nachdenkens ist ein wunderschönes Lied, ist ein Psalm, mit dem er Gott dafür dankt, dass er ihm trotz seiner Flucht und trotz all dem, was passiert ist, einen neuen Anfang schenkt. Er schreibt in Kapitel 2 in diesem Lied: Ich dachte, ich bin aus deiner Nähe verstoßen, wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr mein Gott. An dem Punkt, wo Jona nicht weiter sinken kann, da kehrt er zu Gott zurück. Und damit hat die harte Behandlung Gottes wirklich gefruchtet in seinem Leben. Und der Prophet ist bereit für einen Neuanfang. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Gott gebraucht ihn und Gott gebraucht auch rebellische Boten. Gott beginnt also wieder von vorne. Jona wird wieder nach Ninive geschickt und dieses Mal klingt es alles viel besser. Es sind dieselben Worte wie am Anfang vom ersten Kapitel, aber dann heißt es eben, er geht nach Ninive, er richtet seine Botschaft aus, aber diese Botschaft, die er ausrichtet, besteht nur aus 5 Worten. Und zwar sagt er auf seine besondere Art und Weise, 40 Tage Ninive ist zerstört. Das ist alles, was er zu sagen hat. Eine lieblose Rede, lieblos ohne Ende, vom Anfang bis zum Schluss. Und man spürt jetzt auch wieder, obwohl Jona in Kapitel 2 umgekehrt ist zu Gott, ist sein Herz in Kapitel 3 doch wieder weit weg von Gott. Er ist Gottes Auftrag zwar gehorsam, aber er teilt das Anliegen nicht, das Gott für diese Stadt hat. Nämlich Gott möchte Ninive retten, aber Jona will das auf gar keinen Fall. Heutzutage wundert man sich vielleicht, warum war der Jona denn so lieblos? Wenn man ein bisschen nachforscht und recherchiert, wie diese Menschen in Ninive gelebt haben, dann kann man ihnen dann doch vielleicht etwas verstehen. Kambodscha, wo Schmitz hingehen werden, da kennt ihr vielleicht, oder die Älteren von uns kennen noch die Geschichte der Roten Khmer in den 70er Jahren von 1970 bis 1975 herrschten die Kommunisten und ihr Motto war, lieber 10 Freunde getötet, als einen Feind am Leben gelassen. Und so haben sie wirklich geherrscht und regiert. In 5 Jahren verloren von 7 Millionen Einwohnern etwa 2 Millionen das Leben. Die wurden umgebracht, die wurden ermordet. Viele starben durch Krankheit und durch Hunger. Und es war eine grausame Zeit. Und ich weiß von der Tante von Marlene, die direkt nach dieser Zeit in Kambodscha als Missionarin war, wie schwierig es war, in Gemeinden Versöhnung zu leben. Da waren tatsächlich auch dann Schlechter, die zum Glauben an Jesus gekommen waren und die jetzt in die Gemeinde kamen, wo die Gemeinden gesagt haben, ich kenne dich aber noch, du hast unser Dorf unterdrückt, ich weiß genau, wie viele Dutzend Menschen du ermordet hast. Und da waren auch Verwandte dabei von mir, da war meine Mutter dabei oder mein Kind. Wie soll ich jetzt mit dir hier in der Gemeinde zusammenleben? Es war eine schwierige Zeit, als Christen dann zusammenzufinden. Und es ist bis heute eine schwierige Zeit, oder es ist bis heute schwierig, überhaupt auch als Gesellschaft wieder zusammenzufinden. Solche Leute waren die Menschen in Ninive. Brutal bis zum geht nicht mehr. Aber Kambodscha ist lange her und das sagt nicht jedem mehr was. Ein aktuelleres Beispiel, das wären die IS-Kämpfer im Mittleren Osten. Da kann uns Elja wahrscheinlich Sachen erzählen, wie es ist, unter Menschen zu leben oder unter der Bedrohung von Menschen zu leben, denen es egal ist, ob du Mann bist oder Frau, Kind oder Greis, wenn du nicht den Glauben hast, den sie denken, dass du ihn haben solltest, wenn du den Glauben nicht so lebst, wie sie denken, dass es der einzige Weg ist, dann wirst du abgeschlachtet. Und da wirst du auf eine brutale Art und Weise abgeschlachtet. Und das ist Realität noch in unserer Zeit. Ich meine, der IS ist immer noch nicht besiegt, er ist immer noch nicht tot. Die Gefahr besteht immer noch oder ist weit weg. Deswegen sind unsere Gefühle demgegenüber vielleicht noch sehr neutral oder neutral bis negativ. Aber diese Angst, die dahinter steht, wenn die Leute vor deinem Dorf stehen oder vor deinem Haus stehen, die können wir nicht nachvollziehen. Und das war Ninive, so war Ninive. Sie standen immer wieder, die Assyrer, wozu Ninive gehört, standen immer wieder vor den Toren Israels, vor den Toren Jerusalems und wollten das Land dem Erdboden gleich machen. Deswegen wollte Jona nicht, dass dieses Land gerettet wird, deswegen wollte er da nicht hingehen. Aber Gott denkt halt anders. Gott sagt, liebet eure Feinde, und das ist für Gott nicht eine Philosophie oder eine Theorie, sondern es ist für Gott tatsächlich Wahrheit und er möchte das ernst machen. Deswegen geht der Jona mit diesem Gesicht in diese Stadt und sagt, noch 40 Tage, Ninive ist zerstört, und er hofft sehr darauf, dass es eintrifft. Aber jetzt ist natürlich was passiert, was der Jona nicht vorhersehen konnte. Er hatte es befürchtet. Aber so richtig hat er, glaube ich, selber nicht dran geglaubt. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob Gott daran geglaubt hat, dass dieses Wunder passiert und dass die Menschen von Ninive Buße tun. Vom König bis zum Knecht, alle tun sie Buße und sie sagen, ey, was der Jona sagt, das stimmt. Und wir müssen umkehren von unseren bösen Wegen und wir müssen nicht nur mit Worten sagen, dass es uns leid tut, sondern wir wollen auch äußere Zeichen dazugeben und wir zerreißen unsere Kleider und wir streuen Asche auf unsere Köpfe, was damals eben dieses Zeichen war dafür, dass einem eine Sache wirklich leid getan hat. Und so kehren sie um und Gott schaut vom Himmel herab und freut sich und sagt, Halleluja, das hätte ich nicht für möglich gehalten, die Menschen tun Buße, ich muss diese Stadt nicht zerstören, ist das nicht wunderbar? Oder Jona, der durch diese Predigt zum erfolgreichsten Propheten aller Zeiten wurde, steht daneben und sagt, ey, so ein Mist. die sollen doch das nicht wörtlich nehmen, was ich sage, aber was soll das denn hier? Ihr müsst doch jetzt nicht umkehren, bleibt doch dabei, damit euch eben das Gericht Gottes trifft. Und Jona macht dann Gott sogar noch Vorwürfe. Er beschuldigt Gott seiner Liebe. Er betet und sagt, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Hey Gott, wie kannst du nur, wie kann man nur so blöd sein? Bitte nicht, nicht mit Ninive. Aber Gott ist es egal. Gott wollte Ninive retten und Gott hat Ninive gerettet, Jona hin oder her. Und das Tolle ist dann aber dabei, dass diese Buße wirklich nachhaltig war. Das heißt, wenn Gott was tut und wenn Gott auch was durch einen rebellischen Boten tut, jemand, der das eigentlich gar nicht will, was er da machen muss, dann hat es trotzdem Auswirkungen. Und wir sehen in der Geschichte, dass nach oder um diese Zeit von Jona herum, dass es in den Geschichtsbüchern auffallend still wird um Ninive. Vorher war viel von ihnen die Rede, von ihrer Brutalität, von ihren Kriegszügen. Jetzt plötzlich kommt eine Zeit von ungefähr 100 Jahren, wo wir eigentlich ganz wenig hören. Also 100 Jahre, wo dieses bösartige Volk tatsächlich ruhig geworden ist, wo diese Buße sich auch politisch und gesellschaftlich ausgewirkt hat in dieser ganzen Region. Und das finde ich verrückt, was Gott tun kann durch jemanden, der das eigentlich gar nicht will, zum Guten für eine ganze Region 100 Jahre lang. Das ist doch heiß, oder? Wenn Gott uns so gebrauchen kann, weil meine Motive sind auch nicht immer so, wie sie sein sollten. Und wenn Gott dich gebrauchen sind, ich weiß nicht, wie deine Motive immer sind. Ich befürchte, dass du wahrscheinlich ähnlich tickst wie ich, dass es immer so ein Mischmasch ist aus guten und schlechten Motiven und wollen und nicht wollen. Aber dass Gott uns trotzdem gebrauchen kann und dass dann vielleicht was passiert, was sehr nachhaltig ist. Ja, so gebraucht Gott den Jona. Und jetzt ist es passiert, die Stadt ist umgekehrt, aber Jona ist stinksauer auf Gott. Und das Schöne ist, dass Gott jetzt seinen Blick wegrichtet von dieser Stadt, von diesen Menschen, die er gerettet hat, und er richtet seinen Blick auf Jona, auf diesen Propheten. Er sagt, Mensch, jetzt habe ich diese Stadt gewonnen, jetzt will ich doch meinen Prophet auch noch gewinnen. Und ganz geduldig beginnt er, um Jonas Verständnis zu werben. Und er sagt, Jona, kannst du nicht verstehen, dass es mir leid tut um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben und außerdem so viel Vieh? Gott teilt sein Herz nochmal mit und sagt, es muss mir doch wehtun. So viele Menschen und sogar die Tiere tun mir leid. Und nachdem Gott mit seiner Rede fertig ist, ist auch das Buch zu Ende. Und wir wissen nicht, was Jona antwortet. Und das ist genial. Das ist auch wieder Weltliteratur, dass wir am Ende dastehen und nicht Jona und dieselbe Frage vor uns steht, vor dir steht und vor mir. Dass wir unser Herz prüfen müssen, unser Erbarmen, unsere Liebe, ob wir uns mitfreuen können, wenn Gott das Unmögliche möglich macht. Gott freut sich über diese Bußbewegung, er freut sich über die Umkehr, er freut sich, dass diese Menschen, die Jona so gehasst hat, zurückgekehrt sind. Aber Gott will eben nicht alleine feiern. Gott möchte nicht alleine jubeln, sondern er möchte das mit Jona machen. Aber Jona vergräbt sich in sein Selbstmitleid und in seine Wut und das ist Gott nicht recht. Wir haben das Sprichwort, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und es ist komisch, aber das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt auch für Gott. Gott will, dass wir uns mitfreuen, wenn jemand umkehrt. Er will, dass wir uns mitfreuen, wenn Menschen ihr Leben ändern. Er freut sich im Himmel und die Engel freuen sich mit ihm, aber das reicht ihm nicht. Er möchte, dass wir als Gemeinde uns mitfreuen mit derselben Freude, die er hat. Und das wird ganz deutlich in Gleichnissen von Jesus. In Lukas 15 sind drei Gleichnisse aufgeschrieben, wo wo Dinge verloren gingen und wieder gefunden wurden. Da lesen wir das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und jedes Gleichnis endet mit demselben Aufruf, nämlich freut euch mit mir. Immer wenn die Sache wieder gefunden ist, ist der eine Satz da drin, freut euch mit mir. Und das finde ich schön, dass Gott will, dass wir uns mitfreuen. Gott möchte nicht ohne mich fröhlich sein, nicht ohne dich fröhlich sein. Wir wollen mitfeiern, wenn gute Dinge passieren, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen umkehren, wenn Konflikte gelöst werden, auch wenn Gemeinden wachsen, wenn wir geistliche Siege feiern, dann sollen wir das nicht Gott und den Engeln überlassen, uns zu freuen, sondern wir sollen uns mitfreuen. Erst dann ist die Freude von Gott komplett. Dazu gehört natürlich, dass wir das wahrnehmen, was passiert, dass wir hinschauen und innehalten und dass wir dann unseren Gefühlen nach Raum geben und es ausdrücken Gott gegenüber. Und wenn wir uns mitfreuen mit Gott, dann bin ich mir sicher, da werden wir selber auch fröhlicher. Und wir wollen ja fröhliche Christen sein. Das war der Jona. 4 Punkte wollte ich euch mitgeben. Ich fasse sie nochmal zusammen. Das erste ist, gib Acht auf dein Herz, denn Glaube ist kein Selbstläufer, egal wie lange du schon Christ bist. Das zweite, bleibe nah bei Gott, fliehe nicht vor ihm, auch wenn es manchmal scheint, als sei das Leben ohne ihn vielleicht bequemer oder dieser Auftrag, den er dir gibt, sehr unangenehm. Der dritte Punkt, erbitte von Gott, dass er dich gebraucht für sein Reich, auch wenn deine Motivation vielleicht nicht ganz hundertprozentig so ist, wie du es dir wünschst. Und das vierte, achte darauf, was Gott tut und teile seine Freude daran. Amen. Wir beten noch miteinander. Danke, Herr, für Jona. Danke, dass er selbst in seinem schlechten Handeln ein gutes Beispiel sein kann für uns. Und danke, dass du uns auch gebrauchen willst. Ich bitte dich für unsere Herzen, dass wir nahe bei dir bleiben. Ich bitte dich um Gehorsam, dass wir gerne tun, was du möchtest. Ich bitte dich um Frucht, dass die Dinge, die wir tun, auch Erfolg haben, dass ja Sachen passieren und sich verändern. Und ich bitte dich um Freude, dass wir uns mitfreuen, wenn tatsächlich auch Menschen zum Glauben kommen oder wenn Gutes passiert in unserer Gemeinde. Lass uns das ausdrücken und mach uns zu fröhlichen Menschen. Amen. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir zusammen sein konnten. Danke für dein Wort und für die Ermutigung. Und ich bete, dass, wenn wir jetzt auseinandergehen, dass du mit uns gehst, dass du uns segnest, dass du uns gebrauchst in dieser kommenden Woche. Ich bitte dich, dass wir, jeder Einzelne, nah bei dir bleiben, eng mit dir leben und gerne bei dir sind. Und darum bitte ich um deinen Segen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.